Incoming transmission.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Heute endlich wieder mit Star Trek Enterprise und der fantastischen Gundel aus Schweden. Hallo Gundel.
Hallo aus Schweden.
Der Technikgott stellt uns heute allerhand schwedische Beine. Also irgendwo zwischen hier, also zwischen Deutschland und Schweden, ist der Technikgott in der Leitung und verhindert, dass wir heute einen schönen Podcast miteinander machen. Das ist jetzt unser, ich glaube, dritter oder vierter Versuch, dass es zustande kommt. In unterschiedlichen Arten und Weisen der Probleme. Ist aber auch alles egal. Gundel, wie geht's dir? Wie hast du die Zeit rumgebracht seit dem letzten Podcast?
Über Seen, zugefrorene Seen laufen und viel Schnee wegschippen und mich warm anziehen. Also sehr schöner Winter hier in Schweden.
Da musst du dich warm anziehen, Mädchen.
Ja, genau.
Also auch nicht viel anders als hier. Bei uns sind jetzt wieder angenehme 18 Grad gewesen heute. Wie sieht's bei euch aus?
Also 4 bis 8 ungefähr.
Oh, 4 bis 8, das ist aber in Ordnung, oder?
Im Vergleich zu minus 20, finde ich, ist es schon relativ warm.
Ist fair, ist fair. Aber jetzt mal, with no further ado, let's start into the Fortunate Sun. Oh Gott, war das schlecht. Nee, lass uns mal beginnen mit der eigentlichen Folge. Ich bin jetzt vielleicht ein bisschen überdreht, da das alles nicht so gut geklappt hat, aber ist ja auch egal.
Ja, es ist die Nummer 10 nach unserer Zählung und die Nummer 9, glaube ich, für den Rest der Welt.
Für den Rest der Welt, ja. Man merkt, dass wir das vielleicht schon mal miteinander besprochen haben, ist aber auch alles gar nicht so schlimm. Fortunate Son, ja, gedreht wurde die Folge von LeVar Burton, unserem guten alten Freund Jordi LaForge.
Der schon mal eine Folge gemacht hat, wenn ich mich recht erinnere.
Der hat schon eine gemacht, ja. Mir fällt jetzt aber auch gar nicht mehr ein. Oh Gott, das war die richtig schlechte.
Ja, das war diese, die wir nicht leiden konnten.
Das war Terra Nova.
Warum der ausgerechnet diese scheiß Folge gemacht hat. Aber, und ich muss ja sagen, die ist irgendwie auch nicht viel besser. Also ein bisschen, aber...
Echt? Fandest du die so schlecht?
Naja, ja, schlecht ist übertrieben. Also gegen Terra Nova anzukommen ist ja noch schwer. Aber also so richtig gut war sie auch nicht. Also, aber lass uns das mal besprechen.
Okay, dann lass mich noch ganz kurz die Metadaten abklappern. Wir spielen immer noch im Jahr 2151, sind immer noch im ersten Jahr der Mission der NX-01 Enterprise. Die Erstausstrahlung in Amerika war am 21.11.2001 und die deutsche Erstausstrahlung am 23.05.2003. Ist echt krass, dass man damals 2 Jahre oder 1,5 Jahre hat warten müssen, bis das überhaupt in Deutschland ausgestrahlt wurde.
Ja, das ist halt so wie bei Büchern. Erst muss jemand gefunden werden, der es vertreibt und dann muss das noch synchronisiert werden und... Damals.
Alles klar. Lass uns mal metadatenmäßig, hast du da noch irgendwas? James Duff hat das Drehbuch geschrieben vielleicht. Der hat ansonsten bloß, also das ist seine einzige Folge in Enterprise und hat ansonsten später noch in Picard 2 Folgen gemacht. Remembrance und The End is the Beginning, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Hast du die gesehen? Wie fandest du Picard?
Picard fand ich eigentlich ganz okay. Also ja, es war jetzt nicht so der totale Überflieger, aber es war okay. Also ja.
Und aus Discovery der dritten Staffel hat er noch geschrieben, Die Trying. Und im Vorgespräch haben wir schon drüber gesprochen. Du hast Discovery dritte Staffel noch gar nicht gesehen, gell?
Nein, ich möchte die gerne binge-watchen, wenn sie dann komplett da ist.
Ist das denn in Schweden anders als in Deutschland?
Die wird hier staffelweise, folgenweise veröffentlicht, ja. Also ich meine, möglicherweise ist sie inzwischen komplett da, weiß ich nicht, müsste ich mal nachgucken, aber...
Also hier in Deutschland ist sie auf jeden Fall schon da, aber schon seit Anfang Januar.
Ja, ich guck mal demnächst, dann schaue ich mir die dritte Staffel mal im Ganzen an. Also wenn ich überhaupt nicht leiden kann, ist das, wenn ich jeden Freitag in eine Folge gucken muss. Und,
nee. Hatte ich dir eigentlich den Funfact erzählt, dass die Schreiber von der dritten Staffel zugegeben haben, dass eine Kurzgeschichte von Le Guin, also Ursula Le Guin oder Le Guin, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, die Grundlage für diese dritte Staffel geliefert hat?
Nee, das ist mir neu. Aha. Das ist ja interessant, welche Kurzgeschichte.
Ich weiß es nicht mehr, ich hatte es mal rausgesucht und ich hatte dir auf jeden Fall mal geschickt, dass es die USS Le Guin gibt, gell? Das hatte ich dir geschickt. Da gibt es auf jeden Fall ein Schiff, was der nach der guten Ursula benannt wurde und ja, die haben irgendwann mal zugegeben, dass die eine der Inspirationen eine Kurzgeschichte von Le Guin gewesen sein könnte.
Oh, da bin ich jetzt aber gespannt auf die dritte Staffel. Also, da muss ich mir das dann direkt mal gucken, ob
die... Ja, wenn du die mal weggebinged hast, dann kannst du mir mal Belege dazu geben und vielleicht raussuchen, was das für eine Kurzgeschichte ist, weil du bist ja da ein bisschen besser sortiert bei Ursula Le Guin als bei mir. Anywhere Walkie? Lass uns mal mit der Trivia weitermachen. Hast du zu der Folge irgendwelche interessante Trivia?
Ich habe die ganze Zeit so, it's Baby Boomers. So meine Überschrift für diese Folge. Die Babys an Bord der Cargo Ships, der Frachtschiffe. Das ist irgendwie so, das hat sich so eingebrannt in meinen Kopf. Aber es ist nicht wirklich ein Meta-Fakt.
Ja, aber fand ich ehrlich gesagt eine gute Idee, dass das da so betrachtet wird, so ein rein menschliches Ding, wenn du mit Borg 1,8 durchs Weltall düst und 3 Jahre von A nach B brauchst, da wird bestimmt ganz viel geknattert. Und vor allen Dingen cool, dass die halt in der Mannschaftsliste, wie die ausgelaufen sind, ne, werden die nicht mitgeführt, weil die werden ja auf dem Flug gezeugt, geboren und sind 2 Jahre alt, bevor die ankommt. Das ist eine mega krasse Vorstellung eigentlich.
Ja, das ist aber dann schon Teil der Besprechung, also dass das halt eine mega krasse, coole Vorstellung ist. Aber ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Inhalt an.
Na dann, starten wir mit dem Inhalt. Prolog oder Cold Open oder wie man es nennen möchte. Wir starten im Frachter Fortunate, ne? Also diese namensgebende Fortunate Son, ne? Familienbande in Deutsch, ist die ECS, wie hieß das übersetzt? Earth Cargo Ship, glaube ich, Fortunate. Ist unterwegs von A nach B und da spielen zwei Besatzungsmitglieder mit einem Football und werfen die durch einen Frachtcontainer oder ein Frachtmodul, möchte man sagen, und sprechen halt über die laufende Mission. Und wir bekommen den Schnitt ins Intro rein und dann starten wir mit Archer, der vom Flottenhauptquartier von Gen oder Admiral Foster Befehle bekommt, diese ECS Fortunate abzufangen, weil es da anscheinend technische Probleme gibt und man die Verbindung zu diesem Frachtschiff verloren hat. Daraufhin wird die Mission geplant. Man ist im Situation Room des Captains. Man bekommt so Expositionsdrops aus der Hölle von Travis Mayweather und der restlichen Crew. Wir wissen, dass die Y-Klasse Frachter 128 Meter lang sind, mit Warp 1,8 fliegen, 23 Mann Besatzungsliste haben, aber auf einmal 24, weil Travis sagt, da wird ganz viel geknattert und Babys geboren.
It's Baby Boomers.
It's Baby Boomers, genau. Ja, dieses Space Boomer wird gemacht. Wir haben auf jeden Fall das Setting, was abgesteckt wird, dass der Travis da ein bisschen so seine eigene Vergangenheit drin sieht, ne? Das wird hier schon so ein bisschen aufgebaut. Ja, und dann treffen wir praktisch auf die Y-Klasse Flachter, die Fortunate.
Ich habe da übrigens an der Stelle was Interessantes recherchiert. Ich habe mich nämlich gefragt, die sind ja da, die Enterprise ist ja draußen, um irgendeine Subspace-Sonde auszusetzen, um die
ein Subspace
Kommunikation
Array, genau.
die Kommunikation zu verbessern. Und ich dachte mir, das muss ja relativ weit draußen sein in der Folge vorher. In die Saat wurde gesagt, dass sie 78 Lichtjahre von der Erde entfernt waren. Ich dachte mir, wie fliegen die denn jetzt? Also wohin fliegen die denn jetzt? Wo genau ist denn dieses Frachtschiff? Ich habe das recherchiert. Es hieß ja, dass die Draelax Vega-Kolonie Route fliegen. Ja, und Draelax liegt irgendwie 90 Lichtjahre von der Erde entfernt und Vega-Kolonie 12. Und im Teaser wird gesagt, also der einer dieser Männer sagt im Teaser, dass das Gravity Plating, die Gravitations-Dings falsch auf der Jupiterstation falsch eingestellt worden ist. Das heißt, die waren kurz vorher im Sol-System. Ja, das heißt, die Enterprise ist ziemlich weit draußen und fliegt wieder zurück, um sich mit der Fortunate auseinanderzusetzen.
Unter der
Das fand
Prämisse,
ich.
dass es das einzige Schiff ist, was die ISCS Fortunate in der Zeit überhaupt abfangen kann.
Ja, also das fand ich ganz interessant, weil dass die da halt, ne, dass die so weit draußen sind und dann müssen sie wieder zurückkommen, weil sie da Probleme mit einem Frachter haben. Also.
Ja, ich denke ja, an der Stelle muss man erstmal rausfiltern, dass halt ein bisschen Bullshit mit dazugehört, weil es ist TV-Drama. So. Das heißt, ein bestimmtes Level an Bullshit ist ja okay, aber dass die halt überhaupt. Also du hattest mir ja mal gesagt, ne, dass das ganz normal ist, dass zu der Zeit halt keine wissenschaftlichen Berater oder sowas dabei gewesen sind. Oder halt solche Leute wie Kirsten Beyer da noch nicht so wirklich aktiv gewesen sind. Oder der Job noch nie so richtig gemacht wurde, dass sich jemand drum kümmert, wie lange es dauert, von A nach B zu kommen. So Datenblätter zu führen, so Nachweise zu
Ja.
führen, der Antrieb kann das und das, ne? Ich meine, kann man ja auch andere Erklärungen machen, dass die, keine Ahnung, auf eine zurückliegende Kolonie ist machen und dann sagt man halt, ja, 2 Wochen später haben wir die ECS Fortunate gefunden oder sowas. Keine Ahnung. Es geht ja alles mit Fernsehmitteln, aber dass das halt hier so, dass der Zuschauer hier so ein bisschen für dumm verkauft wird. Ich weiß nicht mal, ob man sagen kann, für dünn verkauft wird. Die werden sich einfach keine Gedanken darüber gemacht haben.
Ja, ich denke auch, die werden sich keine Gedanken darüber gemacht haben. Auf der anderen Seite ist es jetzt, man könnte es auch so interpretieren, dass das Zurückfliegen ja was ist, womit die Fortunate nie hätte rechnen können, wenn sie bedacht, also nur wenn sie bedacht hätte, dass die Enterprise so schnell ist. Ja, das funktioniert ja mit ihrem eigenen Schiffen, würde das ja nie funktionieren. Die, wenn die so weit weg wären, würden sie nie innerhalb einer kurzen Zeit wieder zurückfliegen können. Das geht halt nur mit einem schnellen Schiff. Also.
Ja, du musst ja bedenken, ne, dass die Reise der Enterprise erstens nicht geradlinig war. So, das heißt, die werden so in Knicken hin und her geflogen sein und sich dann irgendwann so mal in einer geraden Linie 100 Lichtjahre entfernt haben. Und Warp-Faktoren sind ja exponentiell zueinander. Die sind ja nicht linear. Das heißt, Warp 2 ist nicht das Doppelte von Warp 1 und so weiter und so fort. Knifflige Sache. Aber es riecht mir auch sehr stark nach Bullshit.
Naja, jedenfalls kommen sie dann in der nächsten Szene an und ich meine mich an ein brennendes Shuttle-Teil zu erinnern, das durch die Luft fliegt, oder durch, nicht durch die Luft, durchs Weltall fliegt. Dramatisch, dramatisch.
Ja, diese tolle Flyby um das Schiff. Das fand ich wirklich ganz toll.
Wie fandest du denn dieses Cargo-Ship, also diesen Frachter, wie fandest du den denn? Also ich fand den total schick.
Ich fand den auch mega, vor allen Dingen total hochauflösend gerendert für die Zeit. Ne? Das ist ja, ansonsten machen sie sich bloß die Mühe mit der Enterprise. Und ich glaube, irgendwo mal gelesen zu haben, dass teilweise diese Cluster-Schiffe von den Sugibahn, dass das teilweise Echtmodelle gewesen sind, die da reingeschnitten worden sind und gar keine echten Computermodelle. Und hier sieht man es halt, dass das so ein, ja, es fühlt sich so an wie aus der Zeit von Freelancer oder sowas. Ich weiß nicht, ob du diese alten Computerspiele kennst, weißt du? Wo diese Bitmaps dann gezeigt werden, die so hochauflösend sind. Fand ich mega schön, fand ich mega schön. Und fand ich auch zweckmäßig zusammengelötet für so ein Star Trek-Schiff, ne? Weil die Star Trek-Schiffe machen ja nicht unbedingt immer Sinn. Aber, also so von der Konstruktion her, inwieweit das halt Sinn machen kann, ist klar, ist eh alles Quatsch. Aber das hat sich schon so angefühlt, als hätte sich da jemand Gedanken drüber gemacht. Auch wie sie mit der Technik von dem Frachtschiff umgehen, ne? Mm, ja. Das bleibt ja auch ein Thema in der Folge. Also da scheinen sie sich, im Gegensatz halt zu der Flugroute, die die Enterprise halt nimmt, um die Fortunate abzufangen, scheinen sie sich hier ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht zu haben, wie das eigentlich passieren kann. Fand ich gut, fand ich sehr gut.
Mm. Ja, die Enterprise, also Archer geht an Bord und der erste Offizier taucht auf, Matthew Ryan, wenn ich mich recht erinnere, und will sie sofort wieder loshaben.
Gundel, gib mir drei irische Männernamen ab jetzt.
keine Ahnung, Ryan, Malcolm und
Matthew.
Ja, aber war das dann überhaupt ein Ire, dieser erste Offizier?
Ja, also wenn er Matthew Ryan heißt, dann...
Ja, okay. Ja. Also,
er war auf jeden Fall als Ire geschrieben. Oder
ja,
als Schotte.
Fängt das schon beim Namen an, dass er nicht keine besonders gute Figur ist.
Der ist mir ab der ersten Sekunde auf den Sack gegangen.
Und ja gut, der ist ja auch so geschrieben. Der soll dir ja auf den Sack gehen. Das ist ja ein Idiot.
Ja, aber muss ja nicht unbedingt sein. Sie wollen ja auch danach so ein bisschen mit ihm anbändeln. Sie wollen ihn ja, man soll ihn ja auch so teilweise verstehen und man soll nachvollziehen können, warum er das tut mit den Ausikanern und was er denn tut. Aber irgendwie berührt es mich nicht, was er mir erzählen will, weißt du?
Ja, das liegt daran, dass die Folge schlecht geschrieben ist.
Ja,
Spoiler, Spoiler.
Und man merkt halt in der ersten Sekunde, als er anfängt zu reden, da ist irgendwas im Busch.
Ja.
Und ich hatte den Inhalt von der Folge beim Wiederschauen, letzte Woche hatte ich das erste Mal geschaut und jetzt die Tage nochmal, ist mir direkt eingefallen, dass ich die Folge nicht mochte. Jetzt habe ich mir die Folge angeguckt, ne, Spoiler für meine Wertung, ich finde sie jetzt nicht so schlecht, dass ich sie mir nicht nochmal gerne angucken würde, weil es hat ein paar gute Elemente, die mit drin sind. Dazu gehört die Fortunate und diese ganze Babyboomer oder Spaceboomer-Thematik, das hat mir gut gefallen. Aber ich wusste direkt, dass entweder er den Captain ausgeschaltet hat oder irgendwie was mit den Nausikanern gewesen ist oder irgendwie sowas. Also das wird einem auch direkt auf die Nase gebunden in der Sekunde. Hier erzählt irgendjemand Quatsch.
Aber Archer und Phlox merken gar nichts. Die wollen nur unbedingt helfen, weil sie so nett sind.
Ja, ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung.
Sie gehen ihm dann so lange auf den Nerv, bis er halt notgedrungen Ja sagen muss, weil es sonst verdächtig wäre, wenn er sie nicht reinlässt.
Ich meine, schön und gut, dass die ihren Auftrag vom Admiral bekommen haben, ne? Aber ist das so ein Ding von der Sternflotte, dass die einfach irgendwo hingehen und mega penetrant die Leute die Hilfe aufzwingen?
Also das ist zumindest in dieser Folge so, ja. In dieser Folge ist es definitiv so.
Das ist sehr unsympathisch auch von Seiten der Sternflotte, muss ich sagen.
Ja, finde ich auch. Aber immerhin kann Phlox jetzt dem Kapitän helfen, weil der ist irgendwie, er hat irgendeine Nervenverletzung. Und da sind sie, die Nausikaner.
Genau, wir kriegen raus, dass das Schiff von Nausikanern aufgebracht wurde und geentert wurde. Die Frachtercrew hat es im Alleingang geschafft, Nausikaner abzuwehren, was nie so unbedingt zur Lore der Nausikaner passt, ne, die ja eigentlich ein sehr kriegerisches Volk sind. Auch nausikanische Piraten haben damals Jean-Luc ins Herz gestochen.
Genau, ja.
In der wahrscheinlich besten Q-Folge, die jemals geschrieben und gedreht und also damit hat sich John Delancey in mein Herz gespielt, wie Jean-Luc Picard und Q gemeinsam im Bett liegen.
Gibt es nicht auch eine DS9-Folge, wo sich, ich weiß gar nicht mehr, einer von den Ferengi darüber unterhält, dass irgendwie so die Klingonen noch irgendein Volk und die Nausikaner quasi so die Elite der Space-Soldaten und Bodyguards ist, also das sind quasi so totale Hard-Ass-Space-Piraten und die haben die da mal eben so abgewehrt.
Ja, kaufe ich alles, ne? Aber ja klar, will man da diese Frachtercrew als so eingeschworene Gemeinschaft wie auf so einem, keine Ahnung, Schiff auf der Karibik, ne, die sich gegen Piraten wehren müssen, komplett alleine von der britischen Krone gelassen. Das drängt sich direkt so auf, aber irgendwie ist es an allen Ecken und Kanten. Ich meine, die Nausikaner haben ja auch dann einen Facelift bekommen, ne? Also sie wurden ja dann auch mal redesigned, genauso wie die Klingonen und sowas. Hat für mich so nie so unbedingt zusammengepasst. Aber okay, gehen wir mal weiter. Wir finden raus, dass der böse erste Offizier Ryan einen Nausikaner gefangen hält. Und hast du bis zum Schluss der Folge gerafft, was er eigentlich mit diesem Nausikaner vorhat?
Na, der wollte, dass er ihm irgendwelche Codes verrät.
Ja, die Schildfrequenz, genau.
Genau, damit er dann halt durch die Schilde durchschießen kann von den nausikanischen Piratenschiffen. So habe ich das verstanden.
Ja, aber wenn du ein shady erster Offizier auf einem Frachter der Y-Klasse, das 128 Meter lang ist und 1,8 Warp fliegt, wenn du fertig mit dem Typen gewesen wärst und shady erster Offizier gewesen wärst, hättest du den umgelegt oder hättest du den einfach bei dir behalten?
Also ich, dieser Ryan ist ja derart kompromisslos. Ich hätte ihn wahrscheinlich, wenn ich Ryan wäre, umgelegt. Aber es ist also schwer zu sagen. Also ich finde diese ganze Story mit den Nausikanern und diesem Codes und dann greifen die dir an und dann klappt es nicht, Überraschung. Das ist irgendwie alles so ein bisschen unklar gewesen. Also im Grunde ja, es war ein bisschen unklar. Der hat ihn im Grunde nur gefoltert, damit Archer einen Grund hat, den Helden zu spielen.
Ja, um ihn so ein bisschen in diese Held-Widerwillen- oder Anti-Held-Situation zu treiben, der halt eigentlich bloß auf seine Leute achten will, aber da halt trotzdem rote Linien übertritt, ne? Kann man Unrecht mit Unrecht vergelten und sowas. Das sind ja dann die ganzen Themen, die hochploppen, aber das ist halt wieder alles viel zu einfach.
Es sind einfach zu viele Themen. Es geht irgendwie um Piraterie und Gesetz und Recht und Gesetz im Weltall. Dann geht es irgendwie um Rache. Und dann geht es gleichzeitig auch darum, dürfen die Selbstjustiz machen? Wie entwickeln sich die Space Boomer? Das sind einfach so viele verschiedene Sachen und irgendwie kann sich die Folge nicht entscheiden, worüber soll es nur eigentlich handeln. Also die nächste Szene macht das dann auch relativ deutlich. Das ist dieses Gespräch zwischen Travis und dem Ryan. Ja, Travis zeigt ihm ja dann die Enterprise. Ja, und zeigt ihm da den Antrieb und den Transporter. Und Ryan ist irgendwie immer total angetan. Ja, coole Technik. Und dann aber, brauche ich eigentlich nicht. Also was soll ich damit zum Transporter? Und 1,8 Warp reicht völlig aus. Das hat man ja nicht schon im Trip. Und dann sind sie irgendwie beim Essen und dann geht es irgendwie um das Steak, das so lecker ist. Und dann wird der Ryan plötzlich ausfallen. Also so irgendwie, das schlägt dann so um. Er ist halt geschrieben wie ein Arschloch.
Ja, also die Idee ist ja cool. Die Idee ist ja cool, so dass man so ein bisschen Travis zeigt, wo kommt er her und wo ist er jetzt? Was gibt es da vielleicht für Spannungsfälle? Ich meine, das kann man ja durchaus thematisieren, dass der Ryan sich vom Travis ein bisschen verraten fühlt, weil das geht ja wirklich dann darum, wer macht denn noch die Drecksarbeit, wenn dann alle zur fancy Sternflotte gehen wollen, ne? Und dann geht's ja auch darum, dass Travis ihn so ein bisschen anwerben will oder ihn fragt, warum er sich nicht selber Gedanken macht, zur Sternflotte zu gehen. Aber dann irgendwie kommt's dann dazu, dass Ryan alles quittiert mit, aber wer soll denn dann die Frachter fliegen? Sie klauen unsere Jobs.
Es ist so, wenn man eine Geschichte darüber machen, dass sich halt diese Frühzeit der Menschheit im All, ja, die fliegen da mit ihren Frachterschiffen Wochen und Monate lang durch die Gegend und dann langsam entwickelt sich die Sache weiter und es werden dann halt Raumschiffe gebaut, die deutlich schneller fliegen können und halt, die werden halt noch vom Militär geführt, das heißt, es entwickelt sich dann möglicherweise so ein bisschen in Recht und Gesetz und eine Ordnung im Weltall, ja, also es geht weiter, man muss sich anpassen, das ist eine Geschichte. Und dann so ein arschlochiger erster Offizier, der die Tatsache raus, dass der Kapitän ausgenockt ist und da so einen privaten Rachetrip durchführt, weil seine Familie mal von irgendwelchen Piraten getötet wurde, das erzählt er ja, Ryan, Mayweather, also Travis, er sagt ihm ja, also Travis fragt ihn, von welchem Schiff er kommt und er sagt irgendeinen Namen. Und
ja, diese ECS North Star, was so ein ganz bekanntes Unglück anscheinend, so à la Louisiana oder Wilhelm Gustloff gewesen ist. Ne?
Also fand ich prinzipiell eine coole Stelle. Ja,
finde ich auch eine gute Idee, dass sie das nicht auflösen, dass sie das nicht auserzählen. Das finde ich eine gute Sache. Machen sie halt nichts draus, aber es ist gut, es ist da.
Ja, aber das ist halt eine andere Geschichte, wenn es um so einen Rache, auf einem Rachetrip, um einen Rachetrip geht. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Geht es um die Veränderung im Space Boomer Gewerbe oder geht es um eine Person, die einen Racheangriff auf die Nazikaner plant? Das sind zwei unterschiedliche Geschichten.
Oder geht es um die Selbstfindungsreise von Travis?
Ja, ne, darum könnte es gehen, tut es aber leider gar nicht.
Ja, okay, wir sind uns einig, da ist ein bisschen Kraut und Rüben. Da will die Folge wieder mehr, als ihr eigentlich gut tut. Und das hatten wir ja schon mehrfach, dass man einfach mit weniger Konzepten, aber dafür mehr Tiefe, teilweise einfach bessere Folgen hätte machen können. So, und das, ich glaube, das ist auch hier wieder anwendbar, oder?
Sicher, also warum erzählen sie nicht einfach über die Boomer? Also über die Leute, die diese Frachter fliegen und lassen diese ganze Rache-Geschichte weg. Das wäre eine total coole Geschichte. Das weiß doch jeder sofort, dass Archer das sowieso rausfindet. Dass der Nausikaner gefangen hält. Huhu, Überraschung in der nächsten Szene. T'Pol macht irgendwelche Reparaturen auf der Fortunate und ja, und dann macht sie, was sie halt so üblicherweise macht. Sie hält ihren Tricorder in die Höhe und wedelt damit rum. Und findet raus, dass da noch irgendwie so ein nichtmenschliches Lebenszeichen an Bord ist.
Aber willst du jetzt einfach über die Hide-and-Seek-Geschichte gehen von den Kindern?
Oh nein, 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 die war gut.
Die war echt süß, oder? Ja. Also passt halt überhaupt nicht zu T'Pol, aber also zur Vulkanierin, ne, so wie es sich darstellt, aber es ist halt so ein geiler Charaktermoment und echt eine gute Idee gewesen. Ne? Also, sie findet dann so ein kleines Mädchen hinter so einem Wartungsschott. Dann kommt der Freund von dem Mädchen und fragt halt nach ihr, weil die gerade Verstecken spielen. So. Und dann sagt sie halt, ja, eine Agnes oder keine Ahnung, wie das Mädchen hieß, ist mir nicht bekannt. Und dann sagt sie halt am Ende dann so, ja, ich habe nur die Wahrheit gesagt. Fand ich ja, ehrlich gesagt sympathisch.
Also total schöne Szene, ist halt ein Charaktermoment, was zeigt mal wieder deutlich, dass die Serie halt für drei Figuren tatsächlich eine Charakterentwicklung hat, nämlich für Archer, Trip und T'Pol und für alle anderen nicht. Ja, es könnte so eine schöne Travis Mayweather-Folge gewesen sein, ja. Ist aber halt keine. Ist eine Archer-Folge. Mal wieder.
Ich muss aber noch ganz kurz zur Essensszene in der Messe zurück. Okay. Da ist mir nämlich was aufgefallen, dass da kann ich die Wände hochgehen. Da kann ich auch den besten Oscar-Schauspieler sehen, wenn er am Tisch sitzt. Und wenn dieser Ryan sein Steak isst, der macht den Mund nicht zu beim Kauen.
Ach, ja.
Und das ist ganz, ganz furchtbar. Und spätestens an der Stelle war der Typ für mich durch. Beendet.
Ja. Der lässt doch nicht so ein halbes Steak da liegen. Das finde ich ja, also wenn man Monate oder jahrelang keinen Steak mehr gegessen hat, also das würde ich ja mitnehmen, selbst wenn ich sauer wäre.
Können Sie mir das bitte einpacken? Ich bin stinksauer, aber das Steak nehme ich mit.
Also ich esse ja nicht viel Fleisch, ja. Nicht, weil ich das so will, aber so die Familie. Aber wenn ich da mal ein Fleisch essen darf, ja, oh, das ist dann so lecker. Ja, das lasse ich nicht liegen. Ja, gut. Ja, wir springen zur nächsten Szene, würde ich sagen.
Na dann los.
Ja, Archer, T'Pol sagt dann, Archer offensichtlich was Sache ist, wird nicht gezeigt und Archer bringt Ryan dazu zuzugeben, dass er da diesen Nausikaner gefangen hält und ich weiß nicht, Ryan reagiert da irgendwie so emotional, das klang irgendwie so fast, als würde er direkt gleich losweinen. Also, ja, es geht dann halt um dieses, was ich schon gesagt hatte, ne? So Recht gegen Recht. Draußen, weit draußen, wo es halt niemanden gibt, der dafür sorgt, dass alles seinen Gang geht. Und
aber auch da wieder kann ich alles gut nachvollziehen. Ich kann das nachvollziehen, warum er so erpicht darauf ist, dass der Captain nicht mit in die Sache reingezogen wird, weil er ganz genau weiß, wie er reagieren wird. Er hadert mit sich selbst, mit seiner Rolle als erster Offizier und fragt sich halt, ob er es selber drauf hat oder nicht, das halt so durchzuziehen, wie er das plant. Aber dann Schnitt in die nächste Szene, ne? Dann geht es darum, dass der Archer ihn weichkocht, weil er dann darauf hinaus will oder ihn damit erpresst, dass er die ganzen Nachrüstungen, die Enterprise an der Fortunate repariert hat oder was sie da getan haben, wieder zurückbauen lässt und dass sie dann damit praktisch erzwingen, dass er sie zum Nausikaner führt. Und dann kommt es ja zu diesem Showdown in diesem Frachtmodul und dann schalten die halt direkt um und diese ganzen Bedenken, die ganzen Möglichkeiten, komplexe Möglichkeiten, die der Charakter hat, sich zu entwickeln, werden einfach zunichte gemacht, indem er einfach genau das tut, was er nicht tun sollte, sich mit der Sternflotte anlegen.
Ja, das ist halt wieder so ein, dann stell dir mal vor, dieser Ryan wäre kein Arschloch, kein Idiot, der ständig irgendwelche dämlichen Entscheidungen trifft, sondern der wäre halt einfach jemand, der mit einer Situation umzugehen hat, die ja so, für die so für ihn neu ist, weil sich die Welt weiterentwickelt hat und er versucht es nur zu handeln, das wäre total interessant. Ja, und, aber das ist das nicht, das ist halt so ein Idiot, der halt nur Blödsinn macht und das ist halt, passt halt nicht zu diesem Hintergrund, also.
Stell dir mal vor, der wäre als eiskalter Typ geschrieben, weißt du, und der halt wirklich absolut konsequent und rücksichtslos sein Ding durchzieht. Der hätte Archer und die anderen voll im Sack gehabt an der Stelle.
Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Da hätte man dann halt diesen Hintergrund weggelassen und einfach nur eine Geschichte über einen Arschloch geschrieben.
Das dann hätte man, direkt wieder so ein bisschen die Dynamik zwischen Khan und Kirk, ne? Da hätte man da wieder eine Brücke bauen können. Das ist ja geil, was jetzt passiert, weil der Ryan sperrt die ein in diesem Frachtmodul im Gehen, was eigentlich total perfide und intelligent und ein Geniestreich ist. Ne? Schießt er mit seiner Laserpistole ein Leck in dieses Frachtmodul. Geht raus aus dem Frachtmodul mit seinen Jungs, verschweißt die Tür und koppelt das Frachtmodul ab, sodass die Enterprise gezwungen ist, die Leute zu retten, anstatt die Fortunate zu verfolgen. Mega aber gut. Also so als Plotidee ziemlich gut.
Das sind halt zwei Plots in einem oder zwei Charakter-Backgrounds in einem. Also, das ist jetzt halt der Charakter-Background für das Arschloch, für den Bösen, für den richtig Bösen, ja.
Ja, aber der funktioniert doch super.
Ja, funktioniert super, wenn man halt dieses, das Gedudel damit, dass sich die Welt ändert und dass es hier halt um Recht gegen Recht im Weltall geht, weglassen würde. Weil der ist ja eindeutig nicht im Recht. Ja, also, ja, ich möchte darauf hinweisen, dass in der Szene, als die Enterprise dann versucht, die Fortunate am Wegfliegen zu hindern und gleichzeitig...
Ja, komm, die ganze Enterprise und Enterprise-Crew kommt in den zwei Szenen komplett als Praktikanten rüber. Das hätte Reed sein müssen, der das macht.
Ja, die schießen doch auch und treffen nicht, während die Fortunate wohl trifft. Also, dass die Fortunate hat dann irgendwie noch ihre Long-Range-Sensoren irgendwie kaputt gemacht, aber die Enterprise hat irgendwie gar nichts erreicht. Also.
Ja, interessanterweise kommt es ja dann später dazu, also ein paar Folgen später oder in der zweiten Staffel, ich weiß es gar nicht, dass die Sicherheitsprotokolle angepasst werden und dass die Phaser-Kanonen, die da eigentlich hätten eingesetzt werden müssen, ne, weil ist klar, bevor so ein Torpedo geladen ist und abgeschossen ist und im Ziel ist, und das ist ja auch, also die Torpedos der Enterprise, die sind ja, keine Ahnung, da fährt mein Twingo schneller, weißt du? Also, bis die mal im Ziel sind, da vergehen ja Jahre, so. Dass das halt alles lange dauert, okay, aber dass die halt die Phaserkanonen dann nicht parat haben und dann anfangen, auf die da zu schießen und die, keine Ahnung, an der Flucht zu hindern, das ist halt, da kommt Trip als amtierender Captain nicht gut weg.
Nee, gar nicht. Ja, und dann macht sich halt die Enterprise auf die Reise quasi, die Fortunate wiederzufinden. Ich glaube, Archer sagt dann irgendwie, das ist nicht so schwierig, wir müssen bloß die Nausikaner finden. Dann finden wir auch den Frachter. Da habe ich mich halt gefragt, wie viele Nausikaner gibt es denn eigentlich? Können ja da nicht allzu viele sein.
Ja, vor allem, sie suchen ja am Ende gar nicht die Nausikaner, sondern verfolgen dann doch die Warp-Spur von der Fortunate.
Ja, also war ein bisschen merkwürdig, diese Szene. Ja, dann in der nächsten Szene ist dann Ryan schon so weit, dass er den Nausikaner dazu hat, dass er ihm diese Codes gibt. Also, und dann streitet er sich mit seinem Crewman, der das nicht machen will. Das wiederum hätte gut in die Recht und Ordnung im Weltall-Linie gepasst.
Ja? Der hätte ja einfach seinen Bekennermonolog abfeuern können und einfach sagen können, entweder ich habe Zweifel, ne, und hätte mich meinem Crewmitglied anvertraut, oder ich bin halt der knallharte, eiskalte Killer, der halt den Nausikaner, nachdem er die Codes verraten hat, erschossen hätte. So. du kannst halt nicht beides machen. Oder wenn du beides machst, dann brauchst du echt gutes Charakterspiel, um das, oder ein Charakter-Background, um das zu unterfüttern. Weil sonst macht es keinen Sinn.
Ja, also wir haben das ja ausführlich. In der nächsten Szene ist dann das, was du gerade gesagt hast, sie finden dann, also sie reparieren das, die Sensoren, und Trip und Travis unterhalten sich über Ryan. Ja, da wird halt so ein quasi so ein Erklärungsgespräch gemacht darüber, was treibt diese Figur eigentlich an, so als ob der Leser, also der Zuschauer, sich das nicht selber erschließen könnte. Ja, warum schießt er jetzt auf ein Starfleet-Schiff? Und Travis sagt halt, ja, mein Vater hätte das auch gemacht, wir haben alles unter uns geregelt. Sein Vater hätte da auf so ein relativ gut bewaffnetes, sehr schnelles Starfleet-Schiff geschossen. Und dann Trip sagt dann, die Dinge verändern sich, das muss er verstehen. Und Travis sagt dann, ja, vielleicht hat er das schon, aber er mag es halt nur nicht, wie es jetzt ist. Ja, merkt er mehr so zu sich selber. Und das ist halt Linie 1, ne? Dinge verändern sich. Und nicht, dass es halt so ein durchgeknallter Raumschiffkapitän, der durch alles geht, nur um seine Ziele zu erreichen. Ja. Also es wäre schön gewesen, wenn es halt so gewesen wäre, weißt du, wenn sie bei der einen Sache geblieben wären.
Ernährt sich der Captain eigentlich nur von Käse?
Was?
Ja, in der nächsten Szene haben wir doch Travis und Captain Archer in Quartier von Captain Archer, wo sie diese John Boy und Dad-Geschichte
oh
haben.
Oh Gott, ja, das ist die, also nein, diese Szene war ganz fürchterlich. Ich weiß nicht, füttert er nicht gleich wieder seinen Hund? Der füttert doch immer seinen Hund mit Käse.
Nee, da wird Portos nicht gefüttert. Ich glaube, Portos ist gar nicht drin. Jetzt lass mich mal ganz kurz in die Star Trek-Chroniken reinspringen und dir eine Stelle vorlesen, weil die ehrlich gesagt ziemlich passend ist dafür. Die wollte ich dir nicht vorenthalten, deswegen habe ich mir die markiert. Die muss ich jetzt gerade mal raussuchen. Wo haben wir sie? So, sogar Travis, der in den bisherigen Folgen nur durch sein debiles Alles-Cool-Grinsen oder den angestrengten Gesichtsausdruck beim Knöpfe-Drücken, in Klammern, der eher an einer Sitzung am stillen Örtchen denken ließ, Klammer zu, auffallen durfte, konnte Ryan in gewisser Weise verstehen, da er das Konzept der Selbstbestimmung von Frachter-Crews zu seiner Erfahrung für richtig erachtete. So, und jetzt noch, der kleine Travis hatte also mal kurz trotzig seinen Standpunkt vertreten, dann von Papa einen Vortrag zum Thema »So läuft das im Leben« erhalten und nur noch ein »Ach ja, stimmt schon« stammeln können. Solche Aktionen stärken den Charakter des Steuermanns leider gar nicht. Das fand ich so schön. Das
ja,
wollte ich hier mit reinbringen. Stammt aus die Star Trek Chroniken Enterprise in Farbe und Bunt Verlag, immer mal wieder gerne erwähnt von mir, erschienen. Ja, trifft's aber halt leider auf den Punkt, weil ja. Dieses, also grenzdebiles Grinsen, das debiles alles cool Grinsen, meine ich, das ist schon echt eine schöne Formulierung.
Also das ist, ich habe irgendein Review gelesen, da haben sie sich darüber beschwert, dass der Schauspieler von Travis Mayweather ja auch eher so ein agiler Typ ist, der halt so über Charme und ja halt körperliche und solche Aktivität funktioniert, ja, nicht über irgendwie ernsthafte Gespräche über, weiß ich nicht, das Leben und irgendwelche Verhaltenscodes, ja, also das passt irgendwie auch nicht zu dieser Figur da, dieses Gespräch, und Gott, Pekula, der lächelt irgendwie so ein bisschen verklemmt in dieser Szene, als würde er diese Worte gar nicht rausbringen, ja, so, ja, wir haben einen Verhaltenskodex, wir sind Menschen und dieser Kodex gilt auch für die, die nicht auf der Erde geboren worden sind.
Aber Gundel, jetzt stell dir mal vor, diese Szene im Gym von der Enterprise. Die beiden spielen, keine Ahnung, Squash miteinander. Ganz andere Dynamik, ganz anderes Spiel, und der Anthony Montgomery hätte endlich mal Möglichkeiten, seine Körperlichkeit auch ein bisschen auszuleben. Aha. Nur weil der ist ja ein Schrank, der Typ.
Dann hätte man das auch so ein bisschen in der Uneindeutigkeit lassen können, ja. Archer sagt dann, ja, wir müssen uns an unseren Code halten und auch, egal ob wir auf der Erde geboren worden sind oder nicht. Und dann haut Mayweather ihm voll da den Ball rein und er muss halt schnell zur Seite springen, um ihn noch zu kriegen. Und sagt dann halt nichts mehr, weil er außer Atem ist. Das heißt, er hat es zwar gesagt, aber es ist halt nicht ganz klar, ob das jetzt auch so gilt, quasi als Kodex für alle, die auf der Enterprise dienen. Das hätte man halt so ein bisschen lassen können, so ein bisschen im Flow, ja.
Wer hätte ja auch zu dieser Vater-Sohn-Dynamik gepasst, so der Aufstrebende, ne, der Renegat, der praktisch gegen das Alte aufbegehrt und seine Meinung sagen will, weil es geht ja dann auch um Befehle in Frage zu stellen und das wird ja dann auch rausgesprochen. Da hätte das auch viel besser gepasst für die Dynamik, weißt du? Weil auch Scott Bakula, der ist ja auch kein kleiner Mann. So, und jetzt müssen sie sich in dieses kleine Quartier zusammenpacken anstatt irgendwie der Auseinandersetzung und diesem Maskulinen in der Szene einfach mal ein bisschen Raum zu geben. So, macht man wieder nicht und ist halt wieder ein Kompromiss und es ist halt leider Mist. Mhm. Verschenkte 16 Sekunden. Und wer diese Dialoge, ich weiß nicht, wie es im Englischen gewesen ist, aber im Deutschen, also wirklich, es kommt ja halt wirklich darauf hinaus, was da in diesem Buch drin steht.
Ja, also es war fürchterlich. Ich fand es grauenhaft. Also, naja, gut, also machen wir weiter. Die Fortunate hat die Nausikaner gefunden, schießt auf sie mit den Codes und es klappt nicht. Warum? Das mit den Codes scheint irgendwie nicht zu klappen. Hat er denen jetzt die falschen gegeben? Oder?
Der Nausikaner hat die anscheinend einfach aufs Kreuz gelegt.
Es wird irgendwie nicht aufgeklärt, aber es ist halt unklar. Und
dann, ja, das wollen sie ja nicht aufklären. Sie wollen ja danach so eine Schnelligkeit in die Szene reinbringen, weißt du? Ja, Ryan hat keine Möglichkeit mehr, da irgendwas zu machen, weil die Nausikaner einfach überlegen sind. Die Enterprise kommt dazu und muss diese Situation irgendwie lösen. Aber hier passt der Schnitt überhaupt nicht, weil dieses Tempo kommt da überhaupt nicht rein, weil die Enterprise erst noch ewig anfliegen muss. Dann sagt die Hoshi oder der Travis, glaube ich, auf der Brücke, dass die noch 200.000 Kilometer oder 20.000 Kilometer vorm Bug sind oder sonst was, ne? Und dass es dieses Shooting gibt, ne? Also richtig will man auch nicht eingreifen, man ruft die erstmal und dann ist halt.
Ja, die mischen Kampf mit Redeszenen. Also es ist halt so irgendwie, die fangen an zu schießen und dann fängt Archer an zu reden und dann wird irgendwie dazwischen drin wird irgendwie nur so ein bisschen mal angegriffen und dann geht es nur darum zu verhindern, dass sie jetzt dann da endgültig die Fortune zerstören. Und
was ja eine geile Idee ist.
Ja, also ich hätte das so gemacht, dass ich überhaupt nicht hätte schießen lassen. Und also wenn sie schon reden wollen, wenn sie schon überzeugen wollen, also wenn sie die Nausikaner nicht mit Gewalt, sondern mit Worten dazu bringen wollen, dass sie halt, dass sie sich zurückziehen quasi, dann sollen sie halt nur mit Worten machen und als Stake, der zu erreichen ist, setzen. Wir wollen überhaupt gar keine Gewalthandlungen machen und wir versuchen zu verhindern, dass überhaupt geschossen wird. Die können nicht hin und her wechseln dazwischen.
Also ja, kommt halt nein, das lasse ich jetzt nicht so gelten, weil das fand ich ehrlich gesagt eine coole Idee, weil dadurch, dass die Nausikaner an Bord der Fortunate mit den Fortunate-Besatzungsmitgliedern kämpfen, ne, da hast du die Thematik. Das heißt, auf der Ebene muss Travis oder halt Archer und danach Travis den Ryan überzeugen, den Nausikaner zu übergeben. Gleichzeitig greifen die Nausikaner aber die Enterprise an und du hast halt, dann haben wir ja die Situation, dass Travis so ein bisschen seine Körperlichkeit ausspielen kann, weil er springt ja dann hoch von seiner Konsole. Mhm. Ne? Halt auch eine schwierige Idee oder eine schwierige Sache, dass der Steuermann in einem Gefecht, wo das Schiff steht, seine Station verlässt, aber scheiß drauf, kaufe ich. Und er tigert dann so getrieben durch den Raum, ne? Und muss sich so die Sachen einfallen lassen und er schlägt sich dann so in die Fausten, in die Hände, ne? Und dann kriegt er halt die ganze Zeit den Push vom Captain, weil er halt sagt, Steuerbord, Geschütze, Feuer, Backbord, Geschütze, Feuer, ne? Und die Sache wird halt immer knapp. Aber die Enterprise ist halt keine Sekunde in Gefahr und deswegen hat diese Szene überhaupt keinen Druck.
Ja,
aber es ist so antiklimaktisch, weil der Enterprise die Schiffe einfach nicht gefährlich werden kann.
Ja, aber das ist es, das ist es, wenn jemand sagt, ich habe wenn ich als Lektor ein Auto habe, der sagt, ich habe eine Kampfszene geschrieben und es läuft irgendwie nicht. Es ist also keine Spannung drin, es ist irgendwie kein Druck drin. Dann sage ich, mische nicht reden mit Kampf. Entweder Kampf oder reden. Nicht beides gleichzeitig. Das funktioniert nicht. Weil sobald du den Kampf, das läuft ja schnell ab. Ja, in einem Kampf gehen viele Sachen gleichzeitig passieren, die und vor allen Dingen ist jede Aktion total kurz im Vergleich zu einer Redeaktion. Und wenn du das unterbrichst, dann nimmst du total die Geschwindigkeit raus. Die Geschwindigkeit muss immer gleichmäßig fließen. Die muss entweder immer schnell sein oder immer langsam. Und deswegen funktioniert das Ende von dieser Folge nicht, weil es halt immer hin und her geht. Dann redet der ewig, da der Travis, und dann wird wieder ein bisschen geschossen und dann redet er wieder so ein bisschen. Und entweder oder.
Ja, oder man macht es halt so wie am Ende von Wrath of Khan, diese U-Boot-Gefechte, weißt du? Mhm. Wo Kirk und Khan ihre großen Shakespeare-Dialoge führen, ne? Mhm. Und gleichzeitig muss Kirk aber irgendwie wegkommen wie hieß sie denn? Die Miranda-Class-Fregatte.
Oh Gott, das ist
ewig. Ist ja auch wurscht. Da funktioniert das, aber da hast du natürlich recht. Das Tempo in der Szene steuert halt linear auf den Klimax hin, ne? Ja. Und das ist halt hier nicht drin, ja. Wie gesagt, ich sehe einmal das Problem im Schnitt, dass das nicht gut geschnitten ist. Ich sehe aber auf der anderen Seite auch, dass einfach der Dialoganteil nicht pointiert genug ist.
Es ist auch wieder diese zwei Deutlichkeit, dass im Grunde zwei verschiedene Geschichten erzählt werden. Die Kampfgeschichte würde dazu passen, dass der Ryan halt der Böse wäre und die Travis halt die große Ansprache würde halt zu der Geschichte passen, dass es um Veränderung und Anpassung geht. Also es passt halt einfach nicht zusammen, es sind zwei verschiedene Geschichten.
Aber in der Anlage durchaus eine gute Idee, die ich echt mal gerne hätte gut umgesetzt gesehen. Macht das Sinn? Also,
ja, diese ganze Travis Mayweather, Space Boomer Geschichte, dieses Menschen kommen in den All, fliegen da Handelsrouten im All, das ist super spannend. Das wäre total toll gewesen, da mehr darüber zu fahren. Hat man den ganzen Ryan verhält sich wie der letzte Idiot und hat da seinen privaten Rachetrip komplett rausgeschmissen und dafür mehr Charaktermomente, mehr Hintergrundinformationen über diese Space Boomer reingenommen, über das, wie die tatsächlich leben im All. Das wäre doch total spannend gewesen.
Ja,
total
interessant. Sie tun halt hier auch genau dasselbe mit Travis, was sie früher auch mit Hoshi gemacht haben. Mit diesem Übersetzen, weißt du, das ist ja dieselbe Situation. Einer muss seine Kenntnis anwenden und der Captain braucht halt dieses eine Crewmitglied, was halt da hingespitzt wird. So. Die Skizze, wie gesagt, die Skizze gefällt mir. Die Skizze gefällt mir, aber wie es am Ende zusammenkommt, ist unter den Möglichkeiten geblieben.
Ich habe auf einer Internetseite, wo am 4. März 2001, also ungefähr ein halbes Jahr bevor die Folge gesendet worden ist, Skizzen zu den Figuren veröffentlicht worden sind, zu den Hauptcharakteren, ja, quasi so vorveröffentlicht wurden. Und da steht unter anderem zu Travis Mayweather, das einzigartige Ergebnis des Lebens im 22. Jahrhundert, wurde auf Frachtschiffen großgezogen und ist im Grunde interstellarer als der Captain, weil er viel mehr im All rumgeflogen ist, dutzende Planeten besucht hat und viele unterschiedliche Aliens und Spezies kennengelernt hat. Ja, hat den Instinkt fürs Weltraumreisen. Und das wird überhaupt nicht benutzt. Das wird überhaupt nicht ausgespielt in der Folge. Das wird überhaupt nicht auf diese Space Boomer und das wird alles überhaupt nicht angewendet.
Ja, wir bleiben bloß bei der Exposition und darüber hinaus geht's nicht. Weil das, was du jetzt gerade angesagt hast, ne, mit dieser Skizze, das haben wir ja durchaus in Broken Bow zum Beispiel gesehen. Das hatten wir auch in unserer Folge drin, dass wir ihn, also das, ich hatte das, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hattest, dass er ja eigentlich von der Erfahrung her, von der reinen Erfahrung her, wie es im interstellaren Raum läuft, dem Captain überlegen ist. Das funktioniert, das ist ja auch im Charakter drin. Aber hat man hier halt nicht abgerufen, schade.
Oh, das wäre spannend gewesen, ich glaube, das hätten die Leute gerne gesehen, weil die wollen ja mehr sehen, das ist ja der eigentliche, das, worum dieser Serie geht, um das frühe, die frühe Weltraumerkundung der Menschheit. Naja.
Okay, Ryan lenkt ein und lässt den Nausikaner laufen. Und dann stellt sich mir die Frage, und jetzt? Die Nausikaner hören sicherlich nicht auf, die Frachter zu überfallen. So, was ist die Lösung? So, es wird uns keine Lösung angeboten.
Also ich meine, sagt Archer denn nicht noch, dass er macht deutlich, dass die Schiffe wie die Enterprise jetzt hier so in der Gegend rumfliegen und sie sich das nicht mehr so leisten können, da wild irgendwelche Leute überfallen?
Ja, genau, er sagt, es mehr und mehr NX-Schiffe kommen und das Netz für Piraten oder das Zeitalter der Piraten für die gegenüber der Sternflotte ist vorbei. Also darauf läuft es irgendwie hinaus, ne? Aber es gibt keine direkte Sanktionierung, es wird kein Vertrag geschlossen. Ich meine, das ist der Erstkontakt der Sternflotte mit den Nausikanern. Das ist die chronologisch erste Erwähnung der Nausikaner und es ist der erste Kontakt mit den Nausikanern. So.
Ja, also, ja, ich meine, bleibt ihm jetzt in der Situation auch nicht viel anderes übrig, oder? Also ich meine, die sind ja jetzt auch nicht gerade freundlich zueinander.
Ja, dann hätte man sie in die Flucht schlagen müssen. Entweder oder, so.
Ja. Das will er ja nicht, weil er ist ja der Gute. Man kann ja jetzt nicht plötzlich die Nausikaner beschießen. So wie er ja nicht wollte, dass Ryan, das ist doch sowas. Ryan nimmt diesen Typen gefangen, um aus ihm die Codes rauszubrechen. Und Archer findet das total fürchterlich, dass er überhaupt einen Gefangenen nimmt. Das darf er nicht. Er darf keinen Gefangenen nehmen. Und wenn man sich mal die Situation überlegt, ja, die sind da im Grunde alleine draußen. Es gibt keine Behörde oder irgendwas oder irgendwelche Schiffe, die da irgendwie regulierend eingreifen. Ja, es ist quasi wie Piraterie auf den Weltmeeren ohne irgendein Land oder irgendeine große Handelsgesellschaft, die das irgendwie regelt. Ja, und du machst da deinen Job, du fliegst friedlich, fliegst einfach Waren hin und her, bist im Handel und dann wirst du ständig gewaltsam von Leuten angegriffen, gegen die du dich im Grunde nicht wirklich wehren kannst und die auch niemand an ihrem Tun hindert. Das ist doch jetzt, also wenn er nicht gerade foltert und irgendwelche dämlichen Codes aus ihm rausbricht, doch jetzt nicht so irrational, da Gefangene zu nehmen.
Das ist wieder so ein Relikt von der inneren Zerbrochenheit von Ryan, der halt dieser Kriminelle durch durch möglich, also wie nennt man das? Criminal on Occasion auf Deutsch übersetzt?
Nach Situation?
Ja, genau. Die Situation drängt ihn dazu, diese Entscheidung zu treffen, ne, die irgendwo in seinem Kopf schwebt und dann das umzusetzen. Das passt halt nicht zu dem, was danach passiert. Und dann kommt ja auch dieser Byte zwischen, also diese Story-Bit zwischen Travis und Ryan, als er sagt, ihr Tun, also als Travis zu Ryan sagt, ihr Tun gefährdet auch das Leben meiner Familie auf der Horizon. Ne? So das Handeln eines einzelnen Frachtschiff, eines einzelnen Spaceboomers schlägt auf das Leben aller Spaceboomer um. Ne, das ist ja auch wieder so eine Kantsche Logik. Ne? Also handel nur nach der Maxime, nach der du auch beurteilt werden möchtest oder nach dessen du die Grundlage eines Gesetzes schaffen kannst. Also kategorischer Imperativ. Ne? Aber es passt nicht. Entweder
man hätte oder. Ja, genau. Es wäre halt eine Vorlage gewesen, eine Stellvorlage, wenn man halt dabei geblieben wäre. Aber so ist es halt irgendwie, ja, seltsam.
Und dann die letzten paar Frames ist noch die eigentliche Folge, die ich hätte sehen wollen. Dann kommt es nämlich dazu, dass Captain Archer den Frachterkapitän trifft. Mhm. Und die haben eine Magie zwischeneinander. Das ist auf Augenhöhe, weißt du? Die unterhalten sich.
Das sind ja auch die beiden Kapitäne. Ich habe mich an der Stelle ehrlich gesagt, warum nicht Travis mit diesem Kapitän redet.
Also, aber ich habe in der Trivia gefunden, dass diese Endszene verändert wurde.
Ja, aber hast du auch rausgefunden, was der ursprüngliche Plan war?
Das wäre meine Frage an dich gewesen.
Nee, habe ich nicht rausgefunden. Ich habe das auch gelesen und versucht rauszufinden, was die denn eigentlich vorhatten, ist mir nicht gelungen. Also, ich habe auch keine Links und keine Verweise gefunden, keine Ahnung.
Aber das, was die beiden da haben, ne, mit dem Schnaps, so, der lädt ihn zum Schnaps ein und sagt dann so, ja, ich bin aber im Dienst, ne, ich kann keinen Schnaps mit dir trinken. So, und dann geht's halt darum, dass dieses Leben der Spaceboomer in der Art, wie es die Fortunate jetzt führt, ne, das ist halt einfach vorbei und das sieht der Captain auch ein. Und das macht's halt so tragisch und so viel besser. Und ich hätte gerne die Folge gesehen. Einfach nur die beiden Typen, die sich mit den Nausikanern rumprügeln müssen, 45 Minuten lang. 20 Minuten Dialog.
Ja, also es war irgendwie so, ich hätte mir halt gewünscht, dass es einfach mehr über dieses Weltraumleben gegeben hätte. Also mehr Hintergrund, mehr Background, mehr zu den Spaceboomern.
Ja, ich glaube, wir wiederholen uns, oder?
Ja.
Kommen wir mal zum abschließenden Fazit. Oder wollen wir erstmal über die restliche Trivia sprechen?
Wer weiß nicht, gibt es da noch restliche Trivia?
Alle Gaststars sind bereits vorher in Star Trek aufgetaucht.
Okay, das ist ein Trivia, ja.
Das Frachtmodul der Fortunate war eigentlich dasselbe Set wie die Landebucht der Enterprise. Das habe ich aber erkannt. Sie gehen also die Treppen runter und dann stehen da überall die Container und da liegen eigentlich sonst die Shuttlepods drin. Das fand ich ehrlich gesagt ganz cool. Es ist chronologisch das erste Auftreten der Nausikaner, ne? Und auch der erste Kontakt der Sternflotte zu den Nausikanern, das hatte ich ja schon gesagt, aber halt nicht der Menschheit, weil die Frachter sind ja schon auf die Nausikaner getroffen. Und die Modelle der nausikanischen Insektenschiffe, ne? Dieses tolle Design, dieses organische Design, das taucht in der vierten Staffel wieder als Xindi-Raumschiff auf. Und noch eine Information, die für die nächste Folge, die darauf folgende Folge, ne, die 11. Folge nach unserer Zählart, die da heißt Kalter Krieg oder Cold Front, diese Folge hier hat ein Nielsen-Rating von 3,8 und die darauf folgende Folge hat dann schon wieder ein Nielsen-Rating von 4,7. Also deutlich unter Mittelmaß, aber wir sehen hier eine Entwicklung. Was würdest du der Folge denn geben?
2 von 5.
Warst du grundsätzlich unterhalten?
Nee.
Die letzte Podcast-Folge ist schon ein bisschen her, dementsprechend hat Gundel anscheinend vergessen, dass wir von 10 Punkten vergeben.
Ja, es ist mir gerade wieder eingefallen, wir geben ja 10 Punkte. Also 5 maximal, nicht 5? Mehr.
Okay.
Also nee, ich mochte die Folge nicht. Ich kann mich auch vage erinnern, dass mir das beim ersten Mal so ging. Ich mochte auch beim ersten Mal die andere Folge nicht, in der Travis Mayweather und da spielt dann die Horizon eine Rolle und seine Familie. Die haben hat mir auch nicht gefallen. Die mochte ich beide nicht. Ich denke, es liegt daran, dass ich halt beim ersten Mal gemerkt habe, dass da im Grunde 2 verschiedene Geschichten erzählt werden und irgendwie ist es halt langweilig.
Jetzt haben wir die ganze Folge ganz viel geschimpft. Kannst du 3 positive Punkte über die Folge zusammenfassen aus deiner Sicht?
Naja, ich mochte das mit T'Pol und den Kindern Und dann hatte ich ja vorhin noch was mit dem Steak. Das fand ich ehrlich gesagt auch ziemlich cool. Es gab halt so viele kleinere Szenen, in denen es halt tatsächlich um diese Veränderung ging, ja.
Deswegen ist ja auch die letzte Szene so stark und das ist mein
Ja,
größter Pluspunkt an der
die letzte
Folge.
Fol Szene finde ich eigentlich auch ganz gut. Also wenn man die rausnimmt und eine andere Geschichte drumherum gestrickt hätte, dann hätte ich die Folge richtig gut gefunden. Also es waren so Einzelteile dabei, die ich schon relativ gut fand. Also es war am Anfang noch was dabei, was ich gut fand. Wie viele Punkte würdest
Das CGI vom The Fortunate.
Ach ja, genau. Ich fand den Frachter cool, ja. Wie viele Sterne würdest du denn oder Punkte würdest du denn der Folge
Also
geben?
ich muss sagen, ich war grundsätzlich unterhalten von der Folge. Aber leider zerfällt die halt beim zweiten oder dritten Mal schauen, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt und so guckt, was drauf achtet. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine 5 ist, weil ich halt durchaus unterhalten war und halt am Ende noch diesen Schwung bekommen habe von diesem tollen Captain. Und eigentlich von der Folge, die ich hätte sehen wollen. So, die Elemente, die drin waren, die haben mir grundsätzlich gefallen und waren auch richtig gute Ideen dabei. Ich würde mich festnageln, ich würde eine 6 geben. Eine 6 von 10. Und meine drei positiven Punkte von vorne nach hinten sind einmal die Darstellung der Fortunate. Fand ich fantastisch. Fand eine schöne Reminiszenz an The Motion Picture oder 2001. Ist auch so ein Star Trek-Ding, was immer wieder passiert. Das hatten wir auch schon in Broken Bow, dass das so durchgeführt wird. Das ist Fanservice, das finde ich gut. Wir hatten diesen Moment zwischen Ryan und Travis, als der Ryan dem Travis vorwirft, was mit seinen Eltern passiert ist.
Das, ja, das fand ich auch gut, ja.
Das war ein toller Byte. Daraus wird leider nichts gemacht und das führt dann später zu dieser Little John und Papa Bear Nummer zwischen Archer und Travis. Ja, verschenkt, ne? Und dann halt die Schlussszene mit dem tollen, tollen, tollen Captain. Ja.
Ja, auch dass die Schluss- und die Anfangsszene quasi so einen Bogen schließen. Ne? Der Captain taucht nur in der ersten und in der letzten Szene auf. Das ist irgendwie schon noch nicht schlecht gemacht.
Er taucht zwischendurch noch mal auf dem Krankenbett auf, aber
Zählt nicht, ich bin nicht mit. Es ist ein
da
Body,
hat
ist
er
ein Körper.
Kotelett im Gesicht.
Genau.
Ja, ich muss aber sagen, grundsätzlich ist das Ding nicht besser als mittelmäßig. Nicht so schlecht, wie die Ratings im Internet das preisgeben, weil die da sehr schlecht bewertet ist. Zumindest das, was ich gesehen habe. Ich müsste jetzt nochmal auf IMDb schauen. Aber ja, ich war durchaus positiv gestimmt und gut unterhalten. Haben wir noch irgendwas, Gunde?
Wir haben es jetzt ausführlich besprochen. Ich hätte mir halt mehr Charakterentwicklung für Travis Mayweather gewünscht, aber es ist ja nun schon ein paar Jahre her. Wir wissen alle, das wird nicht passieren.
Ich bin ja schon ein bisschen so nebenher am Gucken, die zweite Staffel. Und da hatte ich irgendwie der Laufsteg, die Folge, wo sie in der Warp-Gondel sitzen, über eine Folge. Ne? Und das war praktisch die nächste, die ich danach geguckt hatte. Ich hatte dann einfach, als ich meine Notizen gemacht habe und noch meine Quellen gecheckt hatte gestern Abend, hatte ich die noch ein bisschen laufen lassen. Und da ist mir wieder habe ich mir hier die Stelle markiert aus die Enterprise-Chroniken, wo es darum geht, dass er dieses, wie haben sie es hier geschrieben? Debil ist alles cool grinsen und den angestrengten Gesichtsausdruck beim Knöpfe drücken. Der taucht halt bei Travis da wieder eins zu eins auf. Also das ist auf seinem Character Sheet anscheinend ganz oben drauf, diese zwei Dinge. So positive Sports Guy und highly.
Ja, auch Schauspieler haben Eigenheiten, die sie dann halt immer wieder zeigen, so wie Autoren Eigenheiten haben, die halt, egal was sie schreiben, immer wieder zum Ausdruck kommen. Das ist halt auch bei Schauspielern. Und ich meine, er ist ja auch relativ jung gewesen, als er das gedreht hat, ne? Ich meine, auch Schauspieler werden besser mit Erfahrung.
Ja, na klar. Und zumal sie ihm halt, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht das gegeben hat, was er so körperlich alleine gebraucht hätte.
Ja, das stimmt, ja.
In der nächsten Folge gibt es eine Szene, da shakert er so ein bisschen mit Hoshi, als darum geht, ob er sich in den Captainsstuhl setzt. Da sieht man, wo er eigentlich hingehört, weil das macht er echt gut. Aber okay, dann lasst es uns gut sein lassen für diese Folge. In der nächsten Folge in 2 Wochen werden wir sprechen über Cold Front.
Kalter Krieg auf
Kalter Krieg auf
Deutsch.
Deutsch. Und da kommen ganz große Lore-Drops von der lieben Gundel. Die hat sie mir schon aufgezeigt, dass wir darüber sprechen wollen. Ich will ein bisschen teasen vielleicht für die nächste Folge. Ich freue mich sehr drauf. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich. Ne? Grüße gehen raus nach Schweden ins Smallland an die durchgefrorene Gundel.
Grüße zurück nach Deutschland.
Auf Wiedersehen. Tschüss.